Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Glauben und Zweifeln. Zerrbilder des Glaubens soll heute unser Thema sein. Und Sie sehen jetzt nicht, was ich sehe, nämlich wir sitzen zu zweit da, Wolfram Rösch und ich, Matthias Imkampe. Und das heißt, Wolfram, wir führen eine Art Gespräch und klopfen mal das Stichwort Zerrbilder des Glaubens auf so verschiedene Perspektiven ab, wo man sagen kann, es gibt ja in mancherlei Hinsicht Zerrbilder.
Ja, also, genau.
Willst du gleich anfangen?
Achso, nee, ich heiße auch recht herzlich willkommen, Wolfram Rösch, Pastoralreferent in Schwäbisch Hall. Es gibt viele Zerrbilder, die da rumschwirren und immer wieder gern zitiert werden. Und ich denke, dass wir heute in unserem Gespräch mal das eine oder andere beleuchten. Was steckt da überhaupt dahinter? Und warum es falsch ist, vielleicht gerade so ein Bild zu verwenden. Aber das jetzt nur ins Blaue gesagt.
Also wenn man anfängt, jetzt komme ich von meiner evangelischen Seite aus und erzähle aus dem Religionsunterricht. Und dann gibt es ganz viele, also an den Gott kann ich nicht glauben. Und dann kommen also immer als erstes die Kreuzzüge, zweitens die Hexenverbrennung und drittens das Galilei, also dass die Kirche versucht hat, naturwissenschaftliche Erkenntnis zu unterdrücken. Und deswegen sagen dann evangelische Christen, warum sie an der Kirche Kritik üben. Ne? Also gar nicht an ihrer, sondern an der anderen. Wobei das natürlich unsere gemeinsame Wurzeln sind. Wenn wir mal einfach auf diese Schiene einfach mal einsteigen und sagen, warum gibt es so viele so Scheinvorwürfe, wo man, wenn man genauer hinguckt, ja eigentlich sagen müsste, naja, stimmt ja nicht ganz. Ich würde es mal gerade für die Hexenverfolgung machen. Man kann sagen, Hauptschwerpunkte der Hexenverfolgung sind vor allem auch evangelische Gebiete gewesen. Und vor allem kann man auch sagen, dass eigentlich die Hochzeit der Hexenverfolgung nicht im finnischen Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit waren. Das heißt also, es beginnt eigentlich erst im 16. Jahrhundert so richtig. Und vorher würde ich sagen, das, was man mit Inquisition bezeichnet, das war so ein bisschen, dass die eine Kirche auch ein bisschen schauen musste, dass dieser ganze Laden nicht auseinanderfliegt. Was gilt eigentlich im Glauben? Und also ich persönlich würde an der Inquisition, also an der sogenannten Inquisition, das können wir vielleicht auch nochmal klarer ausführen, nicht nur Negatives finden, sondern dass man einfach sagen kann, was gilt gemeinsam im Glauben? Das war wahrscheinlich so der Hintergrund.
Gut, die vielen Toten, die es da gegeben hat, die dürfen wir nicht vergessen. Grausam, wie Menschen da gegeneinander gegangen sind. Auch noch mit dem Hintergrund, ja, das ist gut für die Religion. Es gibt gerade ein ganz interessantes Heft, ich möchte jetzt keine große Werbung machen, aber Zeitgeschichte zum Thema Ketzer. Und in der Tat, die Inquisition war eigentlich positiv gesagt, bei aller Gefahr des Ausdrucks positiv, dass da eine immerhin tragfähige Grundlage erstellt worden ist, dass es ein Verhör gab, dass es keine grundlosen Anklagen, jetzt mal in Anführungszeichen, gab, sondern dass es immerhin sowas wie Verhöre, wie Staatsanwalt und so weiter, möchte man jetzt nicht zu weit rauslehnen, aber in der Rechtsgeschichte, so wie ich diesen Artikel verstanden habe, war es schon ein Weg, das besser zu kanalisieren. Und bei all diesen Diskussionen, die wir miteinander führen, wir müssen uns hüten, unser Wissen, unsere Gedanken in eine Frühzeit zurückzuprojizieren. Die Menschen hatten wahrscheinlich damals eine andere Prägung, eine andere Auffassung von Welt. Nur das Beispiel Galilei, um jetzt nicht die Kirche zu rechtfertigen, aber mit unseren Augen sehen wir selbst bei einer stockdunklen Nacht im Gebirge nicht so viel, wie wir heute mit unseren astronomischen Möglichkeiten sehen. Für damalige Zeiten war es ein Diskussionspunkt, was Galilei mit seinen Ferngläsern oder Fernrohren, die lang nicht die Qualität heutiger Geräte haben, gesehen hat. Es war also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, so wie es heute auch die eine oder andere wissenschaftliche Auseinandersetzung gibt. Damit jetzt einige nicht gleich aufschnaufen, ganz klar, es wurde dann ein kirchliches Problem und da leiden wir immer noch drunter. Und dann jetzt noch abschließend, manchmal hat die Kritik über diese Sache auch allgemein eine ganz gewaltige Entlastungsfunktion. Ich möchte es mal ganz hart sagen, bei den Hexenprozessen, das waren die andere. Wir aber sind größtenteils Nachkommen derer, die die Finger auf die Leute gezeigt haben, die dann leider verurteilt worden sind, weil wir schließlich überlebt haben. Wir haben die Pest überlebt, unsere Vorfahren, sonst wären wir heute nicht hier. Wir haben die Hexenprozesse überlebt und wir haben auch andere Pogrome überlebt. Das habe ich mal gelesen. Das hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. stimmt. Wir waren größtenteils auf der Siegerseite. Es wird wahrscheinlich Ausnahmen geben, aber ein Großteil der heutigen Bevölkerung war immer irgendwie auf der Siegerseite.
Man könnte vielleicht ergänzen, also du hast es jetzt ein bisschen für die Inquisition ausgeführt und ich glaube, man würde uns falsch verstehen, wenn wir jetzt das Positive daran entdecken würden, sondern wir versuchen einfach genau hinzuschauen und zu sagen, ganz, ganz viele Zerrbilder entstehen dadurch, dass Menschen nicht genau hinschauen. Und jetzt kann man zum Beispiel, das ist so immer meine These bei den Hexenprozessen, dass ich sagen würde, da wurden Zahlen, die in einzelne Gebiete gegolten haben, dass es so einzelne Zentren der Verfolgung gab, die wurden hochgerechnet auf das gesamte Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und da kommen dann solche unsägliche Zahlen raus, dass es mehrere Millionen gewesen seien, obwohl es in Wirklichkeit vielleicht immerhin noch viele, so um die 30, 40 oder 50.000 Menschen waren. Also immer noch viel, aber es entspricht eben nicht der Zahl, die so im Umlauf ist. Und deswegen einfach nichts für gut heißen, also wo Menschen zu Schaden kommen. Wolfram, da sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Da muss immer christlicher Glaube Einspruch erheben und sagen, so geht es jetzt nicht. Aber dass man trotzdem nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttet, indem man einfach dann das als Grund oder als Vorwand benutzt, um dann zu sagen, mit diesem Verein muss ich brechen. Also das gilt ja evangelischerseits wie katholischerseits ganz genauso.
Also ich frage ja eher immer nach den Menschen und natürlich, wo war das christliche Korrektiv, wie der Feindesliebe oder dass man den Nächsten lieben soll wie sich selbst. Wo war dieses Korrektiv, als ein Pogrom stattfand? Ja, was macht Menschen dazu? Einfach jetzt beim Hexenprozess kann man in Schwäbisch Hall ganz gut nachvollziehen. Ich empfehle immer wieder eine Führung mit Dr. Maisch. Warum hat auf einmal jemand den Nachbarn denunziert? Das ist ja manchmal ganz entlastende Funktion. Man hat vielleicht irgendwie eine Wut auf den Nachbarn gehabt, hat sich darüber geärgert und hat man gesagt, ja, ich habe da nachts was gehört, die machen da einen Hexensabbat. Und prompt ging der Wahn los. Der andere Wahn, den muss ich leider sagen, war bei uns in der Familie. Wir hatten bei meiner Oma auf dem Balkon stand ewig einen alten Stuhl. Und es hieß ganz negativ, traurig ausgedrückt, das war der Judenstuhl. Aus dem einen Grund, als in meiner Heimatstadt die Juden deportiert wurden und ihr ganzes Hab und Gut auf dem großen Platz abgestellt hat, hat meine Oma diesen Stuhl genommen. Das ist Diebstahl. Obwohl gut christlich sozialisiert, hätte sie wahrscheinlich nie gemacht. Aber was von Wahn war da in der Bevölkerung, erstens mal so ein Pogrom zuzulassen und dann sich auch noch zu bereichern. Also ich frage mich oft, was ist da mit dem Mensch los? Wo ist dieses Humane? Wo ist der Humanismus, der eigentlich in jedem Menschen drinsteckt? Und natürlich, wo ist das Korrektiv? Wie hat die Kirche versagt in den verschiedenen Bereichen, diesen Punkten, die wir jetzt gerade schon aufgezählt haben?
Wir haben jetzt von der Seite her argumentiert oder versucht, ein Licht darauf zu werfen, dass Menschen den Glauben verzerrt sehen. Dann könnten wir vielleicht auch uns überlegen, inwieweit es auch Zerrbilder des Glaubens gibt innerhalb der Glaubensgemeinschaften. Also dass man sagen kann, es gibt im evangelischen Bereich, ich würde sagen, der Begriff Fundamentalismus passt besser auf evangelische Christen. Da gibt es eine ganze Menge Fundamentalisten, die auch ihren Glauben vollkommen verzerrt sehen, indem sie zum Beispiel sagen, die Bibel ist wortwörtlich wahr. Ich sage immer dann, wer die Bibel beim Wort nehmen will, der darf sie nicht wörtlich nehmen, sonst fällt sie einem auf den Kopf. Ja. Wenn sie vom Himmel runterfällt direkt. Und auch da gibt es eine ganze Menge, ich weiß nicht, wie du sagen würdest, also ich könnte sicherlich für die evangelische Seite noch ein bisschen ausführen, ob du auch für die katholische Seite sagen würdest, da gibt es so eine Reihe von sogenannten Hardcore-Christen, die jetzt wirklich buchstabengetreu glauben wollen.
Ja, sicher. Das gibt es auch bei uns, ein bisschen in andere Richtung, weil wir Katholiken dürfen ja uns immer toll entschuldigen, wir hatten ja nicht die Bibel lesen dürfen. Was ein wunderbares Zerrbild ist, weil ich habe ein altes Neues Testament oder eine alte Übersetzung des Neuen Testaments gefunden. Die ist so um 1900 herausgekommen, diese Ausgabe. Da steht im Vorwort, also ein Bischof schreibt dieses Vorwort so sinngemäß drin, dass man froh ist, dass diese Ausgabe sehr billig wurde, dass sie auch jeder erschwingen kann, damit jeder drin lesen kann. Also sich darunter dazu verschanzen, dass man nicht in der Bibel lesen durfte, gilt auf jeden Fall für diese Ausgabe des Neuen Testaments schon mal nicht. Aber dieses Gerücht oder dieses Zerrbild hält sich gern, dann muss man sich ja nicht mit der Bibel beschäftigen. Ja, bei uns gibt es in der Tat auch gewaltige Fundamentalisten, ich nenne jetzt nicht den Namen. Das sind Leute, die die Tradition auf eine gewisse Zeit beschränken. Also Tradition heißt dann für die, wir beginnen so nach einer der Hochzeiten des katholischen Glaubens, nämlich nach dem Trienter Konzil, wo dann im Zuge der Reformation vieles neu geordnet wurde. Das heißt, die Zahl der Sakramente wurde erst in Trient festgeschrieben, aber auch eine Priesterausbildung oder das Priesterbild. Tradition, dass die auch vielleicht bei Paulus beginnen konnte, beziehungsweise in der Urgemeinde, liegt für diese Leute fremd, weil da wäre es auf einmal gefährlich. Da ist nämlich der Tradition nach auch möglich, dass Frauen Leitungsämter inne gehabt haben, beziehungsweise priesterliche Dienste versehen haben bis zum Vorsitz in der Eucharistie, beziehungsweise dass ein Bischof verheiratet war, wie es so schön im Hebräerbrief steht. Also man fängt irgendwo bei einem gewissen Punkt X an und definiert von dem aus Tradition, und Tradition ist dann auch das, was die sagen, was für sie Tradition ist. Die lehnen natürlich auch das Zweite Vatikanische Konzil ab, lehnen die Demokratie ab, wollen so eine Art, eine Kirche, die so eine ganz ungute Allianz mit den Herrschenden eingehen. Die Herrschende ist natürlich keine gewählte Demokratie. Herrschende sind keine gewählte Demokratie, sondern natürlich irgendwie ein Gotteskönigtum, wie es wahrscheinlich nur im Märchen beziehungsweise in irgendwelchen alten Erbauungsliteraturen gegeben hat.
Man könnte es dann auf evangelischer Seite ergänzen, dass es da ja auch eine Reihe von Fundamentalisten gibt, die zurückkehren und sagen, ja gut, die Bibel ist, wie gesagt, wortwörtlich wahr. Und da kommt natürlich dann ganz klar, die Schöpfungsgeschichte, das ist so passiert. Und dann gibt es eine Reihe von evangelischer Christen und auch freikirchlicher Mitglieder von Freikirchen, die dann wirklich hergehen und sagen, man muss jetzt naturwissenschaftlich beweisen, oder besser gesagt, die Naturwissenschaften kritisieren und die Lücken in der Evolutionslehre finden, dass man dann sagen kann, der Schöpfungsbericht der Bibel ist wahr, so wie er da steht. Also 7 Tage, dann kann man manchmal, sind sie dann gnädig und weiten die 7 Tage aus und verwendet dann Psalm 90, denn 1000 Tage sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Sagen, okay, es kann ja ein bisschen länger gewesen sein, aber im Grunde genommen dann eigentlich die wörtliche Bestätigung der Schöpfungsgeschichte. Gibt es sowas im katholischen Bereich auch? Oder würdest du sagen, da gibt es gar nichts?
Da bin ich jetzt leider nicht so firm, weil um die Bibel wörtlich zu nehmen, muss sie ganz gelesen haben. Und da habe ich oft den Eindruck, dass es im katholischen Raum nicht ist. Also bei uns ist der Fundamentalismus eher in dem Bereich, dass man eine Tradition aufbaut. Und ganz erschreckend habe ich gefunden, da hat jemand ein Pamphlet gegen Papst Franziskus, den ich sehr gut finde, verfasst, dass dieser Papst bei weitem nicht das Papsttum repräsentiere, weil er wäre ja schließlich ein Fürst, und wenn er mit seinen einfachen Schuhen da rumlaufen würde, würde das nicht diesem fürstlichen Charakter entsprechen, den ein Papst hat. Und da muss ich sagen, bitte gehen wir mal ganz in die Tradition zurück. Die Traditionsreihe, die in der katholischen Kirche auf Petrus ist, wie Petrus als einfacher Fischer, wenn man sich das so vorstellt, unterwegs war, wie er den Tod auf sich genommen hat, dann liegt meines Erachtens diesem Petrusdienst, den der Papst nach katholischem Glauben repräsentiert, weit fern als prächtiger Renaissance- oder Barockfürst aufzutreten.
Aber das heißt, indem man dann einfach nur den Ausschnitt der Tradition nimmt, dann ist mal alles andere los. So habe ich dich vorher verstanden. Ja, wie können wir jetzt, wenn wir eigentlich aus unserer Perspektive, dass wir ja innerhalb der beiden Kirchen uns befinden und versuchen, eigentlich unseren Glauben zu leben, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die man ja manchmal damit hat. Also wir Evangelische haben es jetzt ganz leicht. Wir können jetzt sagen, das ist ein super Papst. Der ist uns sympathisch und können im Grunde genommen auch ein bisschen von unseren eigenen Problemen ablenken. Also wir können zum Beispiel anführen, dass vor, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahre ist es her, nicht weit von hier eine Vikarin ihren Dienst quittieren musste, weil sie mit einem Moslem verheiratet war. Und da würde ich also ehrlich sagen, das ist schon ein echtes evangelisches Problem, weil ich mir aus der Kenntnis der Situation schon sagen würde, warum wäre man nicht offen genug zu sagen, wir probieren es mal aus, solange jemand nicht offen gegen die Belange vom christlichen Glauben oder Kirchengemeinde protestiert, kann man doch ganz gut auch jemand mit einem Mitglied einer anderen Religion verheiratet sein lassen. So allzu tief will ich es auch nicht ausführen, sonst kriegen wir vielleicht doch noch Ärger. Aber sagen wir so, auch die evangelische Kirche ist beileibe nicht immer so tolerant, wie sie oft tut.
Ja. Ja, ich denke, auch die Offenherzigkeit, die oft in der Bibel thematisiert wird. Ich möchte aber noch ein bisschen vorher ansetzen. Also für mich wäre es wichtig, dass im gemeinsamen Dialog, dass man da sich zuerst auch austauscht, was bedeutet Gott für mich, wobei was schon wieder ein Fehler wäre, sondern wer bedeutet Gott für mich oder wie nähere ich mich diesem Begriff, weil viele Gottesbilder, die da rumspuken, sind wirklich Zerrbilder. Und ich zitiere dann immer gern Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also diese Offenheit, der bei uns in diesem Gottesbegriff drinsteht, im Grunde, das muss man weit mehr pflegen. Also Gott ist für das und jenes schuld. Da wären wir jetzt auch wieder bei der katholischen Fundamentalisten, bei der Überflutung von New Orleans, beziehungsweise als der Vulkan in Asien ausgebrochen ist, der Tsunami, der große, wo sehr viele Menschen dabei umgekommen sind, da hieß es sofort, es war eine Strafe Gottes, auch aus katholischer Richtung, gegen die Sündhaftigkeit der Welt, um ein Zeichen zu setzen.
Also da hätte es dann aber doch eine Sintflut über die ganze Welt bedurft, damit es dann auch wahr wird. Ja. Ich würde dich trotzdem schon fragen, also erstens merke ich an, du zitierst einen evangelischen Theologen, Dietrich Bonhoeffer, und man kann im Grunde genommen ja sagen, also das ist immer so wieder das Erstaunliche, wer sich jetzt der Hochschule nähert und evangelische oder katholische Theologie studiert, der wird dort feststellen, dass beispielsweise in den exegetischen Wissenschaften, also in der Auslegung der Bibel, in der Regel bis auf ganz, ganz wenige Stellen kein ganz großer Unterschied gemacht wird, sondern dass man sagen kann, da gibt es eigentlich eine einheitliche wissenschaftliche Bibelauslegung, die natürlich in einem gewissen Rahmen gibt es dann immer Streit darum, wie man was auszulegen hat, aber über die Kernpunkte ist man sich im Grunde genommen vollkommen einig, evangelischerseits und katholischerseits, und man könnte vielleicht sogar sagen, auch was die orthodoxe Kirche betrifft, gibt es, was Auslegung der Bibel betrifft, in ihren Kernpunkten, einschließlich der Freikirchen, eigentlich eine relativ große Einigkeit. Würdest du dem zustimmen?
Gut, ich kann jetzt eigentlich nur für die katholische Kirche sprechen. Und da war das Zweite Vatikanum schon auch ein ganz wichtiger Punkt, wo diese historisch-kritische Bibelwissenschaft zum ersten Mal festgeschrieben wurde. Und das haben wir ja von der evangelischen Kirche gelernt, also zu fragen, wann, in welchem Umfeld ist ein bestimmter Text entstanden, wer hat ihn geschrieben und mit welcher Aussage, Absicht und bis zu dahin darüber sich zu auseinanderzusetzen, warum hat dieser Text jetzt in dem biblischen Kontext diese Stellung, also warum ist er jetzt da eingefügt worden? Das kann man dann in der Bibelwissenschaft recht gut feststellen, welcher Text eingefügt worden ist, beziehungsweise was bedeutet es? Ein Ausspruch, der uns zum Beispiel heute sehr fremd wäre. Da muss man jetzt schon mal genau nachforschen, was ist eigentlich mit gemeint? Wir haben das gleiche Problem ja auch mit unserer Sprache. Alte Texte aus dem Mittelalter haben wir unsere ganz, ganz große Schwierigkeit, die heute zu lesen, weil einige Wörter unbekannt sind. Die sind heute nicht mehr geläufig, beziehungsweise haben in der Zwischenzeit einen anderen Sinn bekommen. Das ist jetzt nur so ganz vorsichtig gesagt. Und da haben wir jetzt auch von der evangelischen Kirche gelernt, und als Basis der ganzen Auseinandersetzung um die Bibel haben wir die historisch-kritische Auslegung der Bibel, die historisch-kritische Exegese. Das ist so das, was wir als erstes immer lernen. Ja, wir waren gerade vorhin bei dem Begriff Gott stehen geblieben. Und ich denke, Gott wird oft auch als Zerrbild genommen, im positiven und im negativen Sinn. Also Gott hat das und das ausgelöst, oder mir hat heute Morgen ein Schüler gesagt, warum hat mich Gott nicht getötet, weil ich nicht an ihn glaube? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil indirekt kommt ja dann auch ein Gottesbekenntnis raus, weil sonst hätte er ja Gott nicht die Allmacht zugesprochen, dass er ihn töten kann. Aber dadurch auch ein total verzerrtes Gottesbild, nämlich ein Gott, der wie ein Feldherr oder wie ein Diktator über Leben und Tod entscheidet. Solche Bilder lehne ich gänzlich ab. Ich bin aber auch sehr vorsichtig, wenn es darum geht, wenn es heißt, Gott ist die Liebe. Gott ist für mich, und jetzt zitiere ich da gern einen katholischen Theologen, nämlich Karl Rahner, das absolute Geheimnis meines Lebens. Also, Gott beschäftigt mich, und das verstehe ich unter Geheimnis, er regt mich an, rührt mich an, betrifft mich im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Rätsel kann man sagen, vielleicht löst man es mal oder vielleicht löst man es nicht, aber ein Geheimnis ist meines Lebens ist das, was mich unbedingt angeht, was mich beschäftigt, was mich
das
vielleicht auch
allerdings
trägt.
Wieder evangelisch mit Tillich, was mich unbedingt angeht.
Ja, aber das war auch Rahner.
ja. Zu, etwa zur gleichen Zeit, aber ich macht nichts. Mir fällt oft ein, was du gerade erzählst, würde ich sagen, das ist so, also eine nicht geringe Anzahl von doch frommer Christen, die haben so wie so kleines Bäumle, so Bonsai-Bäumle, und da schnibbeln sie sich Gott so zurecht, so einen Bonsai-Gott. Das ist immer so mein Begriff, den ich wähle, wenn man sich klar macht. Ich würde schon immer sagen, Gott ist die absolute Liebe. Also die nicht Liebe in dem Sinn, wie du vorher im Vorgespräch mal gesagt hast, der liebe Gott, der immer nur lieb ist, sondern er ist die absolute Liebe, indem er nämlich immer unter jeder Bedingung zu jedem Menschen hält, ganz gleich, was da passiert. Das heißt noch lange nicht für mich, dass er sozusagen ein Wunscherfüller ist, der jetzt sagt, also gib mir mal dieses oder jenes, sondern dass man wirklich sagen kann, Gott hat vielleicht auch ein Programm, das uns da und dort mal verborgen bleibt, weil wir selber als Menschen eben nicht Gott sind, sondern uns unsere eigenen Endlichkeit und Begrenztheit auch immer wieder klar bewusst werden sollen und dass wir deswegen auch nicht hergehen sollen. Und da würde ich unseren gemeinsamen Vorfahren Augustin zitieren und sagen, wenn du ihn verstehst, dann ist er nicht Gott. Ja. Dass man dann einfach klar sagen kann, da gibt es einfach der sehr viel größere oder der unendlich große, und welche Attribute du und Zuschreibungen du immer für Gott verwenden möchtest, ist im Grunde immer nur, kommt schon an dem einen Punkt raus, dass wir eben Mensch sind und nicht Gott und deswegen unsere Begrenztheit unserer Bilder und Forschungen von Gott immer bewusst sein müssen. Das wäre so immer das, was ich da sagen würde.
Ja. Man kann sogar so weit gehen, bei aller Vorsicht zu sagen, Gott ist das absolute Nichts, weil da eigentlich jeder Begriff verstummt, weil jeder Begriff an eine absolute Grenze kommt und vielleicht nur tastende Annäherungen sind an das, was vielleicht dahinter steht.
Wobei ich schon immer auch sagen würde, da würde ich auch die Lanze brechen, dass man schon relativ konkrete Bilder braucht, weil etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt's oder das entschwindet so mein also es ist auf der einen Seite merkt man, es ist falsch, Gott begreifen zu wollen, also richtig so festhalten, weil da entwischt er einem. Auf der anderen Seite aber, wenn ich gar nichts habe, dann hänge ich nachher irgendwo in der Luft und bin völlig verunsichert, sondern man kann schon auch auf die Zusage trauen, ich bin bei euch. Also ob das jetzt aus dem Neuen Testament alle Tage bis an der Weltende, wie es Matthäus-Evangelium endet, oder aber ich bin da, wie es in der Geschichte vom brennenden Dornbusch zum Ausdruck kommt, dass man immer schon klar sagt, auch wenn wir nicht alles verstehen, ist doch Gott derjenige, der auf unserer Seite steht.
Ja, wird schon nicht widersprechen. Nee, Bilder sind schon Hilfen. Ich merke es halt, wenn man sagt, Gott ist der liebe Vater, dass Menschen, die ein sehr negatives Vaterbild haben, mit so einem Ausdruck sich schwer tun. Aber da hilft uns auch schon wieder die Bibel, in dem ganz deutlich die Polarität oder die Unaussprechlichkeit zum Tragen kommt, wenn nämlich immer andere Bild gesagt wird, dass Gott wie eine Mutter ist, beziehungsweise dann wie ein Adler, der seine Jungen schützt. Also die Bibel jongliert selbst damit, keine Eindeutigkeit da zu finden. Und was ich gerade das Bonsai-Bäumchen erwähnt, manchmal sehe ich auch im Baum so eine Art Bild von Glauben, wo vielleicht immer wieder jährlich ein neuer Jahresring dazukommt, wo was entstehen im Wachsen ist, also nicht beschneiden, sondern einfach den Baum wachsen lassen, und dann hat sehr viel drin Platz. Also ich merke, wenn man so mal die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament durchliest, da sind ganz, ganz verschiedene Glaubenserfahrungen drin, die sogar in sich auch widersprüchlich sein können. Aber sie haben da in dieser Bibel einen Platz, nicht jetzt um selektiv einzelne Momente rauszunehmen, sondern eher als Anregung, wie bei einem Baum, den gesamten Baum zu sehen. Und dann vielleicht, das ist dann wieder die Aufgabe der Wissenschaftler, so die Entstehung herauszuarbeiten.
Wie man also wenn du jetzt da von diesen Jahresringen sprichst, dann ist für mich auch immer ganz wichtig oder hilfreich, dass man sich klar macht, es gibt nicht den Glauben, den man so unerschütterlich hat. Also ich habe zum Beispiel in meinem Leben immer das Gefühl gehabt, wenn ich mich, es gab auch unsichere Zeiten, aber wenn ich mich auf meinen Kernpunkt besinne, dann ist immer in der Tiefe ist bei mir so ein Bewusstsein, da gibt es etwas, eine höhere Macht, die ich Gott nenne, und die trägt mich in der tiefsten Tiefe. Und das hat vielleicht mir manche Freiheiten erlaubt, dass ich manchmal sehr locker auch damit umgehe. Aber insgesamt würde ich sagen, Glauben ist so eine lebenslange Aufgabe, wo man sagen kann, das ist niemals etwas Fertiges, sondern da gibt es immer wieder neue Aspekte. Das wäre immer, so wie du sagen würdest, der neue Jahresring. Und derjenige, der jetzt sich praktisch da hinaus begibt, das heißt nicht, dass der deswegen sofort ungläubig wird, aber der das jetzt so einseitig von außen kritisiert und sozusagen dem Zerrbild anhängt, den würde ich einfach einladen, guck doch nochmal genau hin und schau mal, ob du nicht doch irgendwas findest, was dich dann anspricht und was dich trägt, und sagt dann aber oft auch ganz bewusst, jetzt, wir haben es vorher schon von Schülern gehabt, also mein Gott, an den ich glaube, der hält es auch aus, wenn du ihm mal ordentlich an den Karren fährst, weil sonst wäre er ja gar nicht Gott. Das kann manchmal hilfreich sein, und wir sind jetzt ja beide eigentlich bemüht zu sagen, wir wollen eigentlich von diesen Zerrbildern so ein bisschen wegkommen und Werbung dafür machen, dass man sagt, okay, lasst mal die Zerrbilder beiseite und schaut mal, ob es da irgendwas gibt, was in der Tiefe euch tragen kann und wo vielleicht das Leben, würde ich sagen, nicht angenehmer oder anders wird, sondern vielleicht eine andere Dimension und eine Tiefe gewinnt, die man ohne das nicht hat, weil man sich ja manchmal auch leicht rausredet, sagt, ach, was man nicht beweisen kann, das gibt's nicht.
Ja, genau. Da gibt es ja noch andere Sachen, die man nicht beweisen kann, aber die Gefilde brauchen wir uns jetzt nicht bewegen.
Gut, aber ja. Doch, also manchmal finde ich schon ganz witzig, wenn man sagt, wenn man zwei Liebende fragt, wieso liebten ihr euch eigentlich? Ne? Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst von Lola Rent, von diesem Film. Wo
bewusst jetzt nicht.
Ich erzähle es geschwind, das sind zwei Szenen, da liegen die in so einem roten Licht unter so einer Lampe und gucken sich an. Man sieht nicht, was sie drunter anhaben, wahrscheinlich nichts. Und da fragt jetzt erst der eine den anderen, also die Lola fragt den Mann, liebst du mich? Und was kommt natürlich raus? Das wird ein Zerrbild. Da kommt nachher raus, dass du weißt also gar nicht genau. Das ist so das Ergebnis. Nachher gibt es die gleiche Szene nach 20 Minuten nochmal. Und da fragt jetzt Manni die Lola, was würdest du machen, wenn ich morgen tot wäre oder sterben müsste? Und auch da kommt am Ende raus, die Liebe lässt sich im Grunde genommen nicht beweisen. Also kein Mensch kann dem anderen klar machen, immer dann, wenn man fragt und es genau wissen will, kommt furchtbarer Krampf raus.
Ja, ich denke, da verstummen wir, wenn es wirklich da um Liebe geht. Es ist ja nicht nur pure Fortpflanzung, damit das Genmaterial möglichst gut erhalten bleibt, dass meine tolle Fähigkeiten weitergegeben wird, sondern Liebe, da steckt für mich weit mehr dahinter.
Und das wäre sowas, wo man sagen könnte, ja, das genau. Kann man ja nicht beweisen. Also wer versuchen will, die Liebe zu beweisen, der kann ich schon sagen, der liegt nachher auf der Nase und ist gescheitert.
Genau, das meine ich auch. Also das war vielleicht ein bisschen gerade zu hart gesagt. Ja, mir ist wichtig, das haben wir uns schon sehr gut über Gott ausgetauscht, da aufzupassen, komme ich wirklich in meine Tiefe oder kratze ich da an der Oberfläche? Klar, die Oberfläche muss freigelegt werden, um manch falsche Gottesbilder zu beseitigen. Für uns Katholiken ist noch wichtig, in der Bibel zu lesen und die Schätze zu entdecken, die da drin sind, auch bei mancher Widersprüchlichkeit, die uns da vielleicht begegnet, aber das gerade als Herausforderung zu sehen, was könnte da dahinter stehen, wenn jemand da seine Gefühle ausdrückt, zum Beispiel in so einem Psalm, wo er wirklich seine Wut rausschreit, hilf doch endlich in meiner Not. Also ein ganz für mich fantastisches Gottesbild, dass ich mich da an Gott wenden kann, um meinen Not rauszuschreien. Und dann für, sage ich jetzt mal wieder, die katholische Kirche ganz bewusst, wäre es sehr wichtig, die Tradition zu entdecken. Jetzt nicht als fiktiver Punkt auf dem Zeitstrahl, sondern wirklich da nachzuschauen, welche Traditionen im Plural haben wir bis jetzt in der Kirche gehabt. Und da kommen wir auf einmal in ganz, ganz vielfältige Gebilde, was es alles schon irgendwo, irgendwann mal gegeben hat. Und warum soll man nicht aus diesem Schatz der Tradition, warum sollte man nicht warum sollte man nicht in diese große Schatzkiste greifen?
Wolfram, ich würde trotzdem, wenn wir jetzt so ans Ende kommen, sagen, wir würden wir haben vorher im Vorgespräch uns überlegt, das ist schwierig. Wir haben jetzt natürlich, heute sind wir nur in Anführungsstrichen evangelisch-katholisch. Wir laden immer andere Religionen auch ein und auch Ungläubige. Der Hans Gräf ist uns auch immer sehr willkommen, aber jetzt haben wir halt niemanden. Trotzdem würde ich an dich eine Frage stellen und dann mal versuchen, ganz, ganz vorsichtig zu überlegen, was kann man eigentlich dazu sagen, wenn man jetzt anguckt, die deutsche Situation oder die Situation im Westen, dann ist vermutlich so, wenn das Stichwort Islam fällt, dass es dann bei uns in der Gesellschaft ganz, ganz viele Zerrbilder über den Islam gibt. Und obwohl wir jetzt niemanden da haben, der sich da selber verteidigen könnte, würde ich sagen, unsere Sendung heute, Zerrbilder des Glaubens, wäre unvollständig, wenn wir nicht zumindest so ganz, ganz vorsichtig versuchen würden, da so einen ganz kleinen Blick drauf zu werfen, was können wir da eigentlich sagen aus der Perspektive von evangelischer, katholischer Christ, zu dem, wie der Islam jetzt gerade in den Medien und natürlich auch durch schreckliche Ereignisse mit IS dargestellt wird, obwohl hier unter uns 4, irgendwas Millionen Muslime leben, die eigentlich alle ganz friedlich uns gegenübertreten und eigentlich nichts anderes wollen, als ihre Religion ausüben. Also in aller Vorsicht, dass wir jetzt niemanden da haben, was können wir da sagen?
Natürlich jetzt sehr schwierig, weil ich mir schon sehr schwer tue, über jemand anders zu reden, wo ich selber auch nicht so direkt kenne, sondern eigentlich nur durch Literatur mir zugänglich ist. Ja, was soll man dazu sagen? Viele Radikalisierungen entstehen auch dadurch, weil Menschen heimatlos geworden sind. Radikalisierung auch im Sinne von Abgrenzen oder positiv gesagt, wo sind unsere Wurzeln? Dass viele Menschen ihre Wurzeln suchen in einer unübersichtlich gewordenen Welt. Ein Punkt wäre für mich, dass jetzt wieder, nachdem wir ein tolles vereintes Europa haben, gewiss mit Schwierigkeiten wie bei allen Staatengebilden, dass da einzelne kleine Gebiete wieder autonom werden wollen. Das ist für mich so die Frage nach Heimat. Ähnlich ist auch so Religion. Da gibt es eine Erinnerung, wir sind Christen oder wir sind gehören einer anderen Religion an und dann wird es absolut genommen, weil das vielleicht noch der einzigste Punkt ist in einer unübersichtlich pluralen Welt, dass man sich da auf einen Punkt konzentrieren kann, der mir jetzt in meiner Situation Kraft und Halt gibt. Ob das natürlich jetzt ein Christentum ist, das dann ganz aus der Bibel schöpft oder nur Christentum genannt wird, weil man halt irgendwie noch eine Erinnerung hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Für mich gibt es sehr viele Konflikte eben darum, dass das so der einzigste Nenner noch ist, dass man sich auf die Erinnerung an eine gemeinsame Religion da zurückwirft oder festmacht.
Du hast vorher gesagt, so, das fand ich eigentlich ein ganz guter Vergleich, mit diesem, dass dann ein bestimmter Ausschnitt einer Geschichte verabsolutiert wird. Also man kann das oft sogar auf staatliche Konflikte, also wenn die Serben beanspruchen, uns gehört das Amselfeld, dann ist im Grunde genommen da auch ein Zerrbild drin, weil man sagt, die bestimmte Zeit, wann das war, das, und deswegen gehört es zu uns. Und dass man dann sagen kann, da fangen die Zerrbilder eigentlich immer an, und zwar nicht bloß aus der Glaubensperspektive, sondern eben aus der politischen oder aus der allgemein menschlichen Perspektive. Die andere Frage, die aber trotzdem nochmal, oder wo ich nochmal drüber nachdenken wird, wäre, dass also ich bei dir heraushöre, nicht über jemand reden, sondern mit jemand. Mhm. Und es würde also bedeuten, dass wir in unserer Gesellschaft schon noch mehr machen müssen, um Menschen andere Religionen, also beispielsweise Muslime, deutlicher einzubeziehen und auch wirklich noch mehr das Gespräch suchen.
Ja, klar. Ich wünsche mir, sage ich mal jetzt ganz persönlich, auch über Radio, einen islamischen Theologen oder eine Theologin können auch mehr sein, wo wir mal konkret in den Koran einsteigen, wo ich meine Fragen stellen darf, natürlich aus dem Blickwinkel eines katholischen Theologen, der historisch kritisch arbeitet, wo ich dann fragen darf, wie ist diese Sure zu verstehen, in welchem Kontext ist sie entstanden, was bedeuten die Wörter, die da drin stehen, gab es da eine Änderung in der Bedeutung, also über diese lange, lange Zeit sind die, ja, was kann ich darunter verstehen, dass wir so miteinander diesen Text entdecken? Und vielleicht entdecken wir da auch Gemeinsamkeiten. Da bin ich wieder bei der Mystik. Was trägt uns? Welche Wurzeln sind da? Welche guten Wurzeln? Nicht irgendwo ein Punkt in der Historie, sondern wo geht's wirklich in mich rein? Und das wünsche ich mir beim Islam, eigentlich auch fürs Judentum. Ich habe mal ein sehr gutes Buch von einer jüdischen Rabbinerin gelesen, die dann durch das Lesen der Schrift, durch die Erklärung der einzelnen Worte wieder mit ihren Wurzeln in Berührung gekommen ist. Und das war weit mehr als ein oberflächliches Judentum, wo halt die Feiertage feiert, weil man sie schon immer gefeiert hat. Und das wünsche ich mir auch im Islam. Und da wären wir vielleicht, es wäre schön, wenn wir drei Religionen hier alle an einem Tisch säßen und miteinander über unsere Grundlagen sprechen.
Das war jetzt sozusagen schon ein flammendes Plädoyer dafür, dass wir uns wünschen würden, wir würden nicht zu zweit sitzen. Das war jetzt heute ein bisschen anders, Wolfram, dadurch, dass wir zu zweit sozusagen gerne das Gespräch moderiert, sondern einfach ein Gespräch geführt haben. Wir sind euch lange nicht an ein Ende gekommen, was Zerrbilder. Ich denke, eines kann man vielleicht zusammenfassend sagen, dass vielleicht unsere Botschaft wäre, immer genau hingucken, wo sind wir irgendeinem Zerrbild anheimgefallen? Und das gilt ja auch für uns beide, dass wir immer wieder neu überprüfen müssen, haben wir vielleicht, sitzt man einem Klischee oder einem Zerrbild auf? Und das wäre so die Einladung zur Diskussion. Aber damit würde ich sagen, sind wir für heute an ein Ende gekommen.
Ja,
du wolltest noch einen Schluss?
Ja, noch ein kleiner Impuls. Bitte nicht selektiv aus der Bibel zitieren, wenn das Zitat auch wunderschön in manche Rede reinpasst oder um jemanden zu charakterisieren. Bitte das gesamte Buch oder noch besser die ganze Bibel lesen, was natürlich schon eine Herausforderung ist. Es reicht, wenn man ein Buch liest, um mal das Buch im Gesamtzusammenhang zu sehen. Und wer noch weiter einsteigen möchte, kann sich verschiedene Übersetzungen holen, wenn es mit dem Originaltext nicht klappt.
So, damit sind Sie der Rest vom Sonntag beschäftigt.
Genau.
Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag.